Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weserkurier-Podcast.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres True Crime Podcasts Verbrechen, die die Region bewegten. Heute beschäftigen wir uns mit einem Fall, der so gar nicht in die Kulisse passt, in der er stattgefunden hat. Er spielt nämlich in einem sehr schönen und ruhigen Teil von Bremen. Genauer gesagt im Ortsteil Lesum im Bremer Norden, nur ein paar Gehminuten entfernt vom malerischen Knobspark und unweit auch des gleichnamigen Flusses. Und so beschaulich und ruhig das alles klingt, so kaltblütig und erschreckend war auch das Verbrechen, das hier stattgefunden hat. Ein Bankraub, bei dem am Ende zwei Menschen ihr Leben verloren haben. Und wie genau es dazu kam, das weiß mein Kollege Björn Struss aus dem Lokalressort des Weserkurier. Den kann ich also erstmal herzlich begrüßen. Björn, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Freue mich, dass ich dabei sein kann. Moin.
Moin. Björn, der Fall liegt jetzt mehr als 27 Jahre zurück und wir sind zwar ein unglaublich gutes, aber nicht das erste True-Crime-Format in der deutschen Medienlandschaft. Also dieser Fall wurde schon ein paar Mal in den letzten Jahren nacherzählt und da gibt es eigentlich immer recht deftige Schilderungen. Die Bild-Zeitung hat ihn mal als einen der dramatischsten Kriminalfilme in Bremen nach dem Krieg bezeichnet. Vor 2 Jahren gab es dann auch eine relativ aufwendig gedrehte NDR-Nacherzählung fürs Fernsehen, die dann auch an Originalschauplätzen gedreht wurde. Wie ging es dir bei der Recherche? Was hat dich an diesem Fall, ja, ich will nicht sagen fasziniert, aber vielleicht erschreckt? Es macht ihn so besonders.
Ja, also als ich da intensiver eingestiegen bin, habe ich auch verstanden, warum das so viele Medien schon aufgegriffen haben und warum über diesen Fall schon so viel geschrieben, geredet und berichtet wurde. Weil er enthält so ein paar Sachen, die halt in so einem Hollywood-Film oder beim Tatort halt eingesetzt werden, um für Spannung zu sorgen, wo man sich dann als Zuschauer immer denkt, ja, ist eine spannende Sache, aber so dramatisch, wie ihr das jetzt gerade darstellt, ist es doch in der Realität eigentlich nie. Und bei diesem Fall, so grausam und so dramatisch, wie das alles war, haben sich halt einfach diverse Dinge aneinander gereiht, die hier ja nicht nur Bremen, nicht nur in Bremen für viel Aufsehen gesorgt haben, sondern auch überregional. Also schon 1995 war es dann recht schnell auch Thema in der Tagesschau. Der Mörder wurde europaweit gesucht. Das Ganze endete dann mit einem Einsatz des niederländischen Sondereinsatzkommandos in Amsterdam, die den Täter in seinem luxuriös ausgestatteten Apartment ausgemacht hatten, die Wohnung dann stürmen wollten und dann leider etwas länger gebraucht haben, als das sonst üblich ist, was dem Täter dann die Gelegenheit gab, selbst zur Waffe zu greifen und sich selbst zu richten. Das heißt, der Täter konnte nie dazu befragt werden, warum er da in Bremen-Nord zwei Bankangestellte erschossen hat. Und deswegen war auch von einer Tat ohne Motiv die Rede. Und das hat natürlich danach und zum Teil bis heute dann die Spekulationen angeheizt, warum er da die beiden Angestellten getötet hat und sie nicht einfach, ja, was er auch durchaus hätte machen können, einfach gefesselt und geknebelt hätte, dann hätte er auch einen Vorsprung gehabt. Also es war eigentlich gar keine Notwendigkeit für so eine grausame Tat da in Bremen-Nord.
Du hast es gesagt und hast eigentlich ja auch schon jetzt viel von dem Fall erzählt, die ganzen Wendungen und wirklich dramatischen Facetten dieses Falls. Aber fangen wir noch mal einmal ganz vom Anfang an. Du hast es gesagt, wir befinden uns im Jahr 1995, genau gesagt am Freitag, den 7. April, früher Nachmittag um 14.30 Uhr. Was passiert da in Bremen-Lesum?
Ja, vielleicht muss man sich da auch zu Bremen-Lesum das einfach noch mal ein bisschen vorstellen, was das für ein Ort ist. Also ich habe auch mit einem Weserkurier-Fotografen gesprochen, der damals dann auch für den Weserkurier vor Ort war und der sagte, damals hatte das alles noch so ein bisschen dörflichen Charme. Also es gab da so ein paar Eckkneipen, wo man sich nach Feierabend gerne getroffen hat. Es gab den Bäcker, es gab den Schlachter, es gab viele Lebensmittelläden und es gab halt auch noch die klassische kleine Bankfiliale, die es heute ja immer seltener gibt, wo halt zwei Volksbank-Mitarbeiter Dienst geschoben haben und der Mörder hat sich da in Bremen-Nord auch keine große Mühe gemacht, da irgendwie besonders vorsichtig vorzugehen oder zu vermeiden, gesehen zu werden. Also vor der Tat war er unter anderem in der Spilothek, er hat ein paar Kleinigkeiten eingekauft, er ist sogar um 10:30 Uhr eingekehrt, hat einen Kaffee getrunken, hat zwei Piccolo getrunken und ja, dann gegen 14 Uhr nahm dann das Unheil seinen Lauf. Er hat sich eine Taxe gerufen, hat sich mit der Taxe da in die Nähe der Volksbank fahren lassen, ist ausgestiegen, hat dem Taxifahrer gesagt, bleiben Sie kurz stehen, ich bin gleich wieder da. Und der Taxifahrer sagte, das waren nur 5 oder 6 Minuten, also wirklich ein kurzer Zeitraum. Und in diesem Zeitraum hat er in der Bankfiliale ja, eine Summe von 17.300 Mark erbeutet und hat dann den Filialleiter und einen Angestellten mit einer Waffe bedroht und sie aufgefordert, sich dann letztlich mit dem Bauch auf den Boden zu legen. Und dann hat er sie mit zwei gezielten Schüssen in den Hinterkopf getötet. Und die Ermittler haben halt vom Tatort gesagt, dass eigentlich nichts auf einen panischen Täter, der jetzt irgendwie im Affekt gehandelt hat, dass es darauf keine Hinweise gibt, sondern es war wohl eine gezielte Tat und es erinnerte eigentlich an eine Hinrichtung. Also eigentlich so die grausamste Art und Weise, die man sich bei einem Mord vorstellen kann. Und ja, es hat in Lesum für viel Aufsehen gesorgt. Man muss sich vorstellen, nach der Tat sind Polizeiwagen auch durch die Straßen gefahren mit Lautsprecherdurchsagen, haben ja Anwohner aufgefordert, Zeugenhinweise zu machen. Und ja, es wurde dann auch groß berichtet, zuerst in den lokalen Medien und dann sehr schnell auch überregional und in der Tagesschau.
Du hast gesagt, der Täter, ich glaube, den Namen können wir einmal vorweg sagen, Karl-Heinz Manfred Wagner, ist mit dem Taxi gekommen und war wenige Minuten letztendlich nur in der Filiale. Ist er letztendlich dann auch genauso kaltblütig und berechnend auch wieder mit dem Taxi weggefahren?
Genau, also er ist danach ins Taxi eingestiegen. Der Taxifahrer hat sehr ausführlich bei der Polizei ausgesagt und ja, hat eigentlich von einem sehr lässigen Menschen berichtet, der in Plauderlaune war. Also er hat sich da auch als Dr. Wagner vorgestellt bei dem Taxifahrer, was natürlich ein Pseudonym war, ein ausgedachter Name. Und naja, hat dann gebeten, dass er doch bitte das Radio ausmachen würde, wahrscheinlich auch mit dem Hintergedanken, dass dann da nicht irgendwelche Polizeinachrichten schon in den Radionachrichten kommen. Und es entwickelte sich wohl ein lockeres Gespräch. Der sogenannte Dr. Wagner will Computerexperte gewesen sein, hat gefragt, ob er nicht was tun könnte, ob der Taxifahrer nicht was bräuchte für den Computer. Naja, und er ließ sich dann in Richtung Hamburg fahren, also über die Autobahn, und änderte dann kurz vorher nochmal sein Ziel und ließ sich letztlich in Buchholz absetzen. Und ja, dort verlief sich dann die Spur von ihm. Der Taxifahrer hat dann während der Fahrt hat er nicht wirklich Verdacht geschöpft, dass da jetzt irgendwie ein Mörder in seinem Auto sitzt. Er soll wohl einmal ein bisschen skeptisch gewesen sein, weil er irgendwas unter seinem Mantel hatte, als er wieder einstieg ins Taxi. Aber als es dann hieß, ja, es geht nach Hamburg, hat der Taxifahrer in erster Linie an die gute Bezahlung gedacht, die er mit so einer langen Strecke natürlich verdienen kann. Und ja, erst als er den abgesetzt hatte und dann die Nachrichten gehört habe, ist ihm das wie Schuppen von den Augen gefallen, dass er da wahrscheinlich gerade einen Mörder zur Flucht verholfen hat. Hat sich dann sehr schnell bei der Polizei gemeldet und ja, so war dann der Mörder, der aber erstmal verschwunden. Also in Buchholz verlor sich die Spur und die Ermittler ja, standen jetzt vor der großen Aufgabe, zu gucken, wo der Mann geblieben ist.
Du hast es ja vorhin schon vorweggenommen, es wurde letztendlich ja, eine internationale Verbrecherjagd. Es wurde europaweit gefahndet. Es wurde sogar eine Belohnung von 200.000 D-Mark für das Auffinden von Karl-Heinz Manfred Wagner ausgesetzt. Wo waren denn dann die Ermittlungsansätze außerhalb oder beziehungsweise nach der Aussage oder über die Aussage des Taxifahrers hinaus, die dann letztendlich auf seine Spur geführt haben?
Ja, also die Belohnung, das ist gut, dass du das ansprichst, die war wirklich außergewöhnlich hoch. Also Polizei und Staatsanwaltschaft haben damals gesagt, dass sie sich nicht erinnern können, dass in Bremen jemals schon so eine hohe Summe ausgeschrieben wurde, um ein Verbrechen aufzuklären. Und man muss dazu auch sagen, von den 200.000 Mark kamen 3.000 von der Staatsanwaltschaft und den Rest der Summe hat die Bremische Volksbank dazu getan, weil die Volksbank selber ein Interesse hatte, dass das aufgeklärt hatte, wie ihre Mitarbeiter da zu Tode gekommen sind. Und diese Belohnungssumme hatte auch durchaus ein Kalkül. Man hat sich nämlich gesagt, jemand, der so kaltblütig tötet, so geplant und gezielt vorgeht, der wird wahrscheinlich Kontakte ins organisierte Verbrechen haben. Der ist wahrscheinlich unter einschlägig Vorbestraften kein Unbekannter und vielleicht ist von denen ja jemand bereit, bei einer so hohen Belohnung seinen ehemaligen Komplizen an die Polizei auszuliefern. Und dieses Kalkül ist nur so zum Teil aufgegangen. Es ist dann aber einfach auch dazu gekommen, zum einen durch die hohe Belohnung und zum anderen durch die mediale Berichterstattung und durch die hohe Aufmerksamkeit haben sich extrem viele Menschen bei der Polizei gemeldet. Also die Tat ereignete sich am Freitag bis einschließlich Montag gab es 350 Hinweise, die Polizei nachgehen musste. Und das hat die auch damals vor durchaus logistische Probleme gestellt. Da ja war es noch so üblich, dass jeder der 350 Hinweise da mit Telefon einging und man jetzt nicht, ich weiß nicht, ein Internetportal hatte, wo dann solche Sachen eingepflegt werden konnten oder so. Also das war noch Handarbeit damals. Und unter den Hinweisen waren dann einige sehr wichtige dabei. Ein wichtiger Hinweis kam von einer Bankmitarbeiterin der Commerzbank, auch aus Bremen. Die Filiale war am Dobben. Und der Karl-Heinz Wagner, der hat da die Bankfiliale am Donnerstag vor seiner schlimmen Tat, hat er diese Commerzbank ausgekundschaftet. Also er war wohl in Bremen ein bisschen großspuriger unterwegs und hat geguckt, wo man so Geld holen kann. Und da bei der Commerzbank kam den Mitarbeitern das aber suspekt vor, sodass sie ihre Überwachungskamera aktiviert haben. Und die Auswertung ergab dann, dass da ein sehr gutes Bild entstanden ist, ein sehr scharfes Bild. Und das war dann letztlich auch das Bild, was sie für die Tagesschau dann verwenden konnten, womit man dann nochmal besser fahnden konnte. Und ein weiterer ganz zentraler Hinweis war eine Piccolo-Flasche Kupferberg Gold, um ganz genau zu sein. Ich habe ja schon erwähnt, der Täter hat vor seiner Tat Kaffee getrunken und ein, zwei Sektchen zu sich genommen. Und auf einer dieser Sektflaschen, die dann im Leergut also im Leergutbereich des Cafés standen, waren Fingerabdrücke drauf. Und diese Fingerabdrücke waren so gut, dass es der Polizei gelang, diese auszuwerten. Und siehe da, Karl-Heinz Wagner war für die Polizei kein Unbekannter, ganz im Gegenteil. Er war schwerst vorbestraft, war in den Polizeidatenbanken schon verewigt und zwar als flüchtiger Schwerkrimineller. Und zwar war er 1994, also ein Jahr zuvor, aus einer JVA in Baden-Württemberg geflohen. Und dort saß er ein, weil er ja wegen der versuchten Tötung von Polizeibeamten, also auch keiner Lappalie. Und ab dem Zeitpunkt wusste die Polizei dann auch, der ist höchst gefährlich und ist mit der Information auch an die Öffentlichkeit gegangen. Also bitte, bitte versuchen Sie nicht, diesen Kriminellen selber zu stellen. Der ist bewaffnet und der wird sich im Zweifel auch mit der Waffe wehren. Und das hat natürlich dann auch ein gewisses Bedrohungsszenario hier für Bremen und umzu erzeugt, weil man wusste, dass dieser sehr gefährliche Mann hier auf freiem Fuß ist.
Karl-Heinz Wagner ist ein Ja, man kann sagen, Berufsverbrecher gewesen, geboren 28. Mai 1950. Und du hast auch schon gesagt, er hat nicht nur die Volksbank in Bremen-Lesum ausspioniert. Was weiß man denn über die letzten Tage, letzten Wochen, wie er dieses Verbrechen geplant hat?
Also, wie gesagt, er hat nicht nur die Volksbank da in Lesum ausgekundschaftet, sondern auch offenbar andere Banken hier in der Umgebung. Es ist bekannt, dass er vorher auch Banküberfälle mit Komplizen begangen hat, wo er auch schon ja eine Waffe dabei hatte, aber die Waffe nie einsetzen musste. Also die Filialmitarbeiter haben dann immer sofort gemacht, was er gesagt hat, und deswegen musste er die Waffe dann nie einsetzen. Und naja, er hat sich seinen Lebensunterhalt komplett mit Betrügereien verdient. Seine Masche waren wohl sogenannte ja gefälschte Kontoeröffnungen, dass er sich unter falschen Namen irgendwo Konten hat eröffnen lassen, und dann wollte er Devisen haben, Dollar, und naja, weil das dann alles mit falschen Personalausweis und so weiter gemacht wurde, konnte er dann da immer sich etwas Geld ergaunern. Und naja, diese Berufskriminalität hat wohl auch dazu geführt, dass er in Amsterdam einen durchaus luxuriösen Lebensstil hatte. So sah zumindest sein Apartment da aus. Und naja, nach seiner Tat in Bremen gab es auch einmal den Hinweis, dass er wohl in einem Hotel in Bulgarien eingecheckt hätte. Da war die Polizei dann aber nicht schnell genug. Da war er dann schon wieder weg. Also ja, er war wohl nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern auch jenseits der Grenzen, und hat sich so sein kriminelles Leben dann zurechtgelegt.
Gehen wir nochmal zum Tag der Tat zurück. Das hat sehr schnell nicht nur national, international Wellen geschlagen. Und das zieht ja in aller Regel eine riesige Aufmerksamkeit auf sich. Du hast ja schon bereits gesagt, der Taxifahrer, der ihn nach Hochholz gefahren hat, hat ja da einen ersten Hinweis gegeben. Was ist dann erstmal passiert in den ersten Stunden, in den ersten Tagen nach dem Verbrechen?
Ja, also die Tat ereignete sich an einem Freitag, und an dem Sonntag drauf war der Fall dann in der Tagesschau mit einem guten Bild von dem Täter, von dem Wagner. Und ja, da rief dann quasi direkt nach der Tagesschau an dem Sonntagabend, rief bei der Polizei jemand an, der felsenfest davon überzeugt war, dass es in Buchholz einen alleinstehenden Mann gibt, der in einem freistehenden Haus lebt, der auf die Beschreibung sehr gut passt und der das unter Garantie war. So, und die Polizei hat dann natürlich gesagt, okay, unsere Spur verlief sich in Buchholz, jetzt haben wir einen neuen Ansatz aus Buchholz. Das ist ziemlich wahrscheinlich, dass das unser Mann ist. Und dann wurde in derselben Nacht noch ein Einsatzkommando zusammengerufen. Ja, aus im niedersächsischen Gebiet, dann aus Hannover da nach Buchholz gefahren ist. Es waren auch Bremer Ermittler vor Ort, die sich mit dem Fall bestens auskannten. Und dann wurde um 4 Uhr morgens da ein Haus gestürmt. Der Mann wurde gefesselt, an den Boden gedrückt und so weiter und so fort. Also die Polizei war nicht gerade zimperlich. Der Mann war schweißüberströmt und natürlich ja, hat den Schock seines Lebens bekommen. Und dann kam erst, als das Sondereinsatzkommando, sage ich mal, ihre Arbeit getan hat, dann kamen die Bremer Ermittler dazu, haben sich den kurz angeguckt und waren sich sofort sicher, das ist er nicht. Die Ermittler konnten dann an der Stelle aber gewissermaßen wieder von vorne anfangen und waren natürlich dementsprechend frustriert. Und ja, in diese Chronologie dieses Falls passt es dann auch gut rein, dass nach diesem Frustmoment, unmittelbar nach diesem Frustmoment, dann der entscheidende Hinweis kam, wo ich schon drüber gesprochen habe, mit dem Fingerabdruck, wo dann ja die Personalakte der Polizei zugeordnet werden konnte und man dann sofort die neue Spur hatte. Aber dieser Moment in Buchholz war sicherlich für alle Beteiligten mehr als unangenehm.
Am Ende der Ermittlungen befinden wir uns gar nicht mehr in Deutschland, sondern in Amsterdam. Wie passt das zusammen? Der entscheidende Hinweis auf der Piccolo-Flasche bis zur Ergreifung in den Niederlanden. Was hat sich in den
Ja.
2 Wochen zwischen Tat und Festnahme abgespielt?
Ab dem Moment, wo man wusste, dass es Karl-Heinz Wagner ist und ja eigentlich alle relevanten Personaldaten dazu hatte, da konnte man dann natürlich ein bisschen genauer in seinem Umfeld ermitteln und ist dann auf eine Frau gestoßen, die so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis stammen sollte, die den Wagner irgendwie im Rotlichtkontext kennengelernt haben soll. Und ja, die war dann bereit, sehr ausführlich auszusagen und auch zu sagen, dass der nämlich ein Apartment im Zentrum von Amsterdam hat. So, und das hat man natürlich sofort den niederländischen Kollegen mitgeteilt. Die haben dann da mal vorbeigeschaut, er war aber nicht vor Ort. Also er hatte zwar dieses Apartment, aber er war nicht da. Und dann ja, ist noch einige Zeit ins Land gegangen, bis dann irgendwann mal das Licht in dem Apartment anging. Die Nachbarn haben es bemerkt, haben die Polizei gerufen. Und ja, dann kam das Sondereinsatzkommando mit dem bekannten Ende, dass Karl-Heinz Wagner sich dann da selbst das Leben genommen hat.
Es bleibt aber am Ende dann doch noch diese Frage, warum hat Karl-Heinz Wagner diesen Bankraub zu einem Doppelmord ausarten lassen? Du hast es eingangs gesagt, es ist irgendwie für die Polizei am Ende ein Mord ohne Motiv gewesen. Sicherlich gibt es da aber doch auch Theorien, warum es letztendlich so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Also, anderthalb Wochen nach dem Selbstmord hat die Bremer Polizei die Akte Wagner geschlossen. Sie ist zu dem Fazit gekommen, dass das ein geplanter, eiskalter Mord war. Also, dass es, ja, sehr geplant, dass der Täter sehr geplant vorgegangen ist. Ja, wie du schon sagtest, die Frage nach dem Motiv ist aber offen geblieben und es hieß dann auch in ganz offiziellen Pressemitteilungen, dass die Frage des Warum wahrscheinlich niemals geklärt werden kann. Ja, es gab dann danach im Kern zwei Theorien. Die eine Theorie besagt die, dass Karl-Heinz Wagner in erster Linie Spuren verwischen wollte und zwei Zeugen ausschalten wollte. Das passt aber nicht so wirklich zu dem Verhalten vor seiner Tat, weil er war in Lesum ja so unterwegs, dass er ja sich eigentlich an jeder Ecke hat sehen lassen. Er hat sich einen sehr belebten Teil von Lesum ausgesucht. Auch der Tatzeitpunkt, gerade Freitagnachmittag, spricht eigentlich nicht dafür, dass er möglichst wenig Spuren hinterlassen wollte und möglichst nicht gesehen werden wollte. Und deswegen ist dann so eine zweite Theorie insgesamt wahrscheinlich populärer, nämlich dass er da ein gewisses perfides Vergnügen dran gespürt hat, diese beiden Menschen da zu töten. Das begründet sich auch darin, dass in seiner Wohnung in Amsterdam sadomasochistische Gegenstände gefunden worden und wohl auch nicht in unerheblicher Anzahl. Das heißt, dieser Mann hat irgendwie Gefallen daran gefunden, anderen Menschen weh zu tun oder sich selbst weh zu tun. Und ja, das dann auch sich in so einer Tat dann ausdrücken kann, ist sicherlich möglich, aber ja, bleibt unterm Strich dann im Bereich der Spekulationen und der Vermutungen.
Also in gewisser Weise auch ein Fall, der bis heute noch in Bremen und speziell im Bremer Norden nachwirkt und Fragezeichen hinterlässt. Du hast es sehr deutlich mitbekommen im Gespräch mit unserem Fotografen Christian Kosak, der damals als einer der allerersten am Tatort war und bei dem die Erinnerung noch sehr präsent ist. Dieses Interview, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, genauso wie die ganze Recherche meines Kollegen Björn Struss, lesen Sie ab sofort auf weserkurier.de. Ich habe Ihnen die Texte aber auch in die Shownotes verlinkt. Dann bleibt mir erstmal noch, mich ganz herzlich bei dir, Björn, zu bedanken für die Einblicke in die spannende Recherche. Vielen Dank.
Danke, Basti.
Und auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich mich herzlich bedanken. Schön, dass Sie wieder reingehört haben. Wenn Sie Interesse an weiteren Kriminalgeschichten aus unserer Region haben, kann ich Ihnen noch ganz herzlich unser True Crime Magazin aus der Reihe WK Geschichte ans Herz legen. Dort finden Sie weitere 16 echte Kriminalfälle mit Hintergründen, Analysen und Interviews. Bestellen können Sie dieses Magazin unter anderem unter shop.weser-kurier.de. Auch diesen Link finden Sie bei uns in den Shownotes. Und damit möchte auch ich mich für heute verabschieden. Mein Name ist Bastian Angenent. Ich bin Digitalchef beim Weser Kurier. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder reinhören. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Das war Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weserkurier-Podcast.